geguckt, wer ist denn da, weil die mich wirklich richtig, richtig blöd fanden. Also ich glaube, das war so, Frau ist ja immer so der Faktor, ne? Dann wirst du nochmal mehr gehasst. Dann hatte ich ja auch noch rote Haare, dann war ich immer die Hexe.
Ja.
Und der Nasenring, das Nasenpiercing hat die Leute richtig wütend gemacht. Immer, wenn was nicht gut läuft, wird nach einem Schulfach geschrien.
Ja.
Das ist ja echt so, ne? Also egal, was es ist, die Schule muss alles lösen. Es sind ja auch immer nur Jugendliche das Problem, Erwachsene ja anscheinend nie. Und dann soll das immer alles mit Medienkompetenz gelöst werden. Und das unterstellt ja auch, dass die Leute zu doof sind. Und das, also in Anführungsstrichen, ja, ne, sieht man jetzt
im Podcast. Die können das halt nicht. Einfach nicht, ja, genau. Ja.
Genau, weil die es nicht können, glauben die daran. Aber dass die das vielleicht glauben wollen oder, ne, dass das die Weltsicht bestätigt. Also ich meine, man sieht das doch, es gibt doch so viele Studien, die sich auch damit beschäftigen. Das hat doch ganz viel mit politischer Orientierung zu tun und mit Ideologie und mit Weltsicht und nicht nur mit, die sind nicht klug genug, Medien richtig zu lesen.
Was los, Wissenschaft? Der Podcast mit Dr. Lisa Ringener und Dr. Jan-Philipp Rudloff.
So, hi ihr da draußen. Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zu Was los Wissenschaft. Ich bin Lisa, bei mir ist Jan. Hallo Jan.
Hallo Lisa.
Jan ist Psychologe und ich bin Physikerin und wir sprechen hier mit Leuten aus der Wissenschaft über ihr Leben, aber auch über ihre Themen. Und heute freuen wir uns sehr, dass Dr. Pia Lamberti bei uns ist. Hi Pia.
Hallo.
Hallo Pia, schön, dass du da bist. Für mich ist das ein besonderer Moment, weil Pia ja ganz viel zu Verschwörungserzählungen arbeitet und dass sich damit beschäftigt. Und ich habe auch dazu promoviert. Und als ich angefangen habe, oder so während der Promotion, das war so während der Corona-Zeit, da bist du total irgendwie so bekannt geworden und warst ständig in den Medien und warst so ein bisschen so der Star auf diesem Gebiet. Deswegen ist es total cool, dass du heute hier bist. Und ich stelle dich einmal ganz kurz vor, damit wir alle wissen, was du so gemacht hast und momentan machst. Du bist promovierte Psychologin, genau gesagt Sozialpsychologin. Wir sprechen auch gleich noch kurz darüber, was das genau ist. Und du hast zu Verschwörungserzählungen promoviert an der Uni Mainz, bist aber mittlerweile gar nicht mehr da, sondern hast danach oder währenddessen, glaube ich, schon das CEMAS gegründet, das Center für Monitoring, Analyse und Strategie. Und arbeitest auch immer noch dort und ihr beschäftigt euch da mit Antisemitismus, mit Verschwörungserzählungen und mit Rechtsextremismus. Und du bist außerdem auch noch, darauf kommen wir auch gleich noch zu sprechen, ausgebildete Notfallpsychologin. Das heißt, du kennst dich auch damit aus, was man so ja im Ernstfall tun kann, wenn man so mit Angst und so zu tun hat. Und du hast auch drei sehr erfolgreiche Bücher geschrieben über Verschwörungserzählungen und Fake News, alle zusammen mit Katharina Nukun. Und die sind auch, glaube ich, ein ganz guter Einstieg ins Thema, also auch für Leute, die noch gar nichts oder wenig über das Thema wissen, glaube ich, ganz gut geeignet. Und wir sprechen heute über Verschwörungserzählungen, über Angst und vor allem auch, was wir dagegen tun können. Und jetzt geht's aber erstmal los mit dem Vorurteil.
Das Vorurteil.
Ja, und da übernehme ich wieder. Wir wollen dich jetzt mal fragen, was ist so ein klassisches Vorurteil über SozialpsychologInnen und stimmt dieses Vorurteil?
Also ich meine, Psychologinnen werden ja ständig mit allen möglichen Vorurteilen konfrontiert. Wir sind ja eher alle Therapeutinnen und dass es so andere Bereiche in der Psychologie gibt. Ich glaube, da haben viele Menschen noch nichts von gehört. Und was ich ganz oft erlebe, und das stand auch in Zeitungen und so schon drin, ist, dass dann aus der Sozialpsychologin plötzlich die Soziologin wird und mir meine Disziplin abgesprochen wird.
Weil das ist nicht dasselbe, ne?
Es ist nicht dasselbe, genau. Also ich bin ja, genau so wie Jan, wir haben ein volles Psychologiestudium absolviert, also 3 Jahre Bachelor, 2 Jahre Master.
Und bei mir ein bisschen länger.
Manchmal dauert es ein bisschen länger. Genau. So, und dann kommt die Spezialisierung ja auch durch die Forschung, die man macht. Und ich habe in Mainz an der Sozial- und Rechtspsychologie promoviert. Die Sozialpsychologie beschäftigt sich ja mit dem Erleben und Verhalten von Menschen in sozialen Gefügen, also in Gruppen, größeren, kleineren, und guckt, wie sie da agieren. ist stark beeinflusst durch die Vorurteilsforschung. Das ist so ein großer Bereich. Da kann man ja auch das Verschwörungsdenken mitziehen. Genau, und Soziologinnen studieren halt Soziologie. Die gucken da halt weniger auf das Individuum und nochmal eine Ebene höher.
Mhm. Ah ja, gut, dass wir es mal geklärt haben.
Ich glaube, es ist wirklich gut, weil das, also ja. Das ist, kann ich mir vorstellen, dass, also Soziologie und Psychologie haben ja schon irgendwie Überschneidungen und dann ist auch noch Sozialpsychologie und Soziologie gibt es dann, also ein bisschen, wird schnell sehr kompliziert, aber gut, dass wir das jetzt mal klargestellt haben. Wir fangen immer gerne an mit der Frage, was denn unsere GästInnen in ihr Freundebuch reingeschrieben haben, weil das ist total interessant. Manche Leute wussten schon als Kind ganz genau, was sie mal werden wollen und haben das einfach durchgezogen. Wir hatten ja schon Jens Notruff zu Gast. Der wusste eigentlich von Kindheit an, dass er Archäologe werden will. Ja. Und dann hat ihn auch nichts anderes mehr davon abgebracht. Und du, wir werden gleich darauf zu sprechen kommen, hast ja so ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Deswegen wäre es total interessant, was die kleine Pia werden wollte.
Also die ganz kleine Pia wollte tatsächlich Zahnärztin werden.
Okay. Oh.
Und wenn ich bei meiner Zahnärztin war, hat die mir dann immer so Sachen mitgegeben für meine zukünftige Karriere, die ich dann nicht angetreten habe. Und dann wollte ich unbedingt Tierärztin werden. Und das war auch der Grund, warum ich in der Schule Latein genommen habe. Weil ich dachte, als Tierärztin brauche ich bestimmt Latein. Und dann hing ich dann da.
Das ist so interessant, weil Tierärztin haben wir so oft, das ist so ein Klassiker. Lisa wollte es auch werden, ne?
Klar, natürlich.
Ja, es ist echt so interessant.
Aber Zahnärztin, ich meine, die meisten Kinder haben doch Angst vorm Zahnarzt.
Ja, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie das passiert ist. Also meine Zahnärztin war auch tatsächlich schon so ein bisschen, also die war kurz vor der Rente und ein bisschen, ist das gemein, wenn man sagt, sie war ein bisschen tuddelig?
Nö.
Nee, sie war aber schon ein bisschen tuddelig und hat nicht jede Spritze so gut gesetzt gekriegt. Oh. Aber ich fand es total, ich fand halt, glaube ich, so Medizin und wie funktioniert der Körper und so total faszinierend. Ja, und so war das dann so für mehrere Jahre, ich glaube so bis ich 11 war oder so, war das dann so mein Traumjob und dann kamen die Tierarztpläne. Ich habe bei uns im Ort auch im Nebenjob beim Tierarzt tatsächlich gearbeitet und habe dann auch mal so OPs assistiert.
Ach, krass.
Und so, das war auch nicht uninteressant.
Ja, und trotzdem hast du ja dann irgendwie auch noch andere Themen gehabt, die dich interessiert haben. Oder zumindest, was waren sonst noch so Themen, die dich interessiert haben? So Medizin war anscheinend so ein großes Ding.
Psychologie auch schon immer. Also ich hatte in der Schule, ich weiß nicht, wie es bei euch war, gab es Psychologie bei uns damals noch nicht, aber Pädagogik, das ging dann schon mal so in die Richtung. Mhm. Und das fand ich total großartig. Das hat mir total viel Spaß gemacht. Ich habe auch immer voll viel gelesen als Kind. Also ich war schon eher ein bisschen nerdy.
Und dann hast du irgendwann, du wolltest dann Zahnärztin werden, dann wolltest du Tierärztin werden. Psychologie ist auch irgendwie so rumgeschwirrt. Dann hast du aber Literaturwissenschaften studiert. Also warum, wie kamst du dazu?
Tja, also A, nicht so gut das Abi. Das fehlende Kleingeld für eine Privatuniversität. Und ja, dann habe ich mich halt bei allen möglichen Unis beworben und irgendwie war ich auch so ein bisschen überfordert mit, oh Gott, studieren und Uni, ne? Wie mache ich das so? Und dann kam damals die erste Zusage in Aachen für Literaturwissenschaft und Philosophie. Dann dachte ich, oh Gott, dann muss ich das ja jetzt nehmen, weil das alles irgendwie, also ich wusste noch gar nicht, wie lange das läuft. Ich dachte, man kriegt viel früher Bescheid und was weiß ich. Und dann habe ich das dann eher aus so einem, ja, Sicherheitsbedürfnis, glaube ich, herausgewählt. Und dann hatte ich mir schon eine Wohnung gesucht in Aachen und so. Und dann kam irgendwann in irgendeinem Nachrückerverfahren noch die Zusage für Psychologie in Kiel. Und da saß ich da und dachte, nein, oh, wie schön das gewesen wäre. Und dann hätte ich aber meine Wohnung kündigen müssen und Doppelmiete und das konnte ich mir damals alles nicht leisten. Und dann dachte ich, naja, Literatur finde ich auch super, studiere ich halt das.
Und dann hast du ja sogar den Bachelor dann gemacht und sogar einen Master auch angefangen, ne? Ich weiß jetzt nicht genau, wie weit du den studiert hast, noch den Master.
Zur Hälfte.
Okay.
Genau, also ich habe, also es waren beides spannende Studiengänge, ne? Also ich meine, man hat ja vielleicht viele Themen, die einen interessieren, ohne dass man da jetzt sein Leben lang drin arbeiten möchte. Genau, da habe ich mich viel mit so Popkultur auch beschäftigt, also damals so viel so Poetry Slam und wo kommt das her und ne, was sind so die Ursprünge. Das war ja eigentlich auch so eine Kunstform jenseits des akademischen Elfenbeinturms im Ursprung. So, das fand ich total spannend.
Hast du selber auch mal einen gemacht?
Nee, ich hab die nur immer in meinen Uni-Arbeiten analysiert. Aber ich,
okay, okay.
Also ich habe schon geschrieben, ich habe auch so bei Literaturwettbewerben mitgemacht, aber mich hat es jetzt nicht so dolle auf die Bühne gezogen.
Ja, da kommen wir gleich noch zu.
Ja, da war ich vielleicht eher ein bisschen schüchtern. Als ich dann im Master studiert habe, da gab es dann so ein Seminar, das wir hatten, das eigentlich auch total cool war. Und dann haben wir aber ein ganzes Seminar über das Wort Bahnhof diskutiert. Bahnhof als Transitraum und ne, Nichtort, also ein Ort, an dem man nun mal da kurz ist und dann wieder verschwindet. Und irgendwie saß ich da und dachte, ich weiß es nicht.
Ja.
Ja. Und habe mich auf einmal so ganz fremd da gefühlt und habe gemerkt, ja, eigentlich weißt du doch schon die ganze Zeit, wo die Reise hingeht. Also das haben auch meine Kommilitoninnen früher immer, na, eigentlich gehörst du ja in die Psychologie und
ja.
So. Und habe dann gedacht, ja, ich glaube, ich muss da irgendwie nochmal meine Wahl überdenken. Und dann war das aber auch herausfordernd, weil ja so ein Zweitstudium, da gibt es ja keine Förderung mehr und irgendwie muss man das ja dann trotzdem finanzieren. Und so bin ich dann an der Fernuni gelandet, weil das die einzige Möglichkeit gewesen ist, das so miteinander zu kombinieren. Und fand's aber, für mich war das total großartig. Also ich mag die fachliche Ausrichtung der Psychologie auch. Die ist ja, also es gibt da ja keine klinische Psychologie. Das heißt, es geht viel mehr um Prävention. Wir hatten Gemeindepsychologie als ein großes Modul. Also das ist etwas, das in Deutschland gar nicht so bekannt ist, aber eine Form der Psychologie, die vielleicht eher Richtung soziale Arbeit geht. Also man versucht dann in Communities hineinzuwirken und zum Beispiel die mentale Gesundheit zu stärken oder Vorurteile abzubauen. Mhm. Ne? Also zum Beispiel in einem Stadtteil oder so. Und das kam mir sehr entgegen. Das fand ich total, also ja, ich mochte die Zeit.
So ein bisschen gemeinwohlorientierter, ne? Das ist auch was, was sich so ein bisschen durchzieht, so würde ich sagen, so durch dein Leben, oder?
Ja, kann man schon so sagen. So soziale Themen.
Und dann hast du an der Fernuni den Bachelor gemacht und dann später noch einen Master in Köln, glaube ich, draufgesetzt. Ich habe auch in Köln den Master gemacht. Bei mir war das ja so, als ich angefangen habe zu promovieren, da kam Corona gerade auf. Und ich fand es eh schon irgendwie interessant, aber ich war nicht festgelegt, welches Thema, ob ich jetzt irgendwie was zu Rechtsextremismus machen möchte oder so. Und Fake News fand ich auch schon ganz interessant. Das war ja durch Trump auch schon so ein bisschen irgendwie im Gespräch. Aber als dann Corona losging, dann war irgendwie klar, ich mache jetzt erstmal was zu Corona-Verschwörungserzählung. Du hast ja ein bisschen früher promoviert, ich glaube 2016 angefangen.
Kann gut sein, ja. Ich vergesse die Jahre.
Ja, wir sind, gehen wir einfach mal von 2016 aus. Gut, da war auch gerade die Wahl von Trump, aber wie kamst du denn auf das Thema überhaupt?
Also ich habe mich eigentlich schon immer viel für soziale Gerechtigkeit und für Vorurteile interessiert. Hab dann halt so geguckt bei der Wahl des Masters, auch wer forscht denn eigentlich zu Sachen, die ich spannend finde, dass ich direkt da so auch andocken kann. Ja, und Roland Imhoff, mein späterer Doktorvater, der hatte da gerade auf einer Konferenz was zu vorgestellt. Das hatte mir ein Kollege aus der Berlin, ich habe da als studentische Hilfskraft gearbeitet, erzählt, so, Pia, da ist jemand, der macht da was zu. Das war ja da noch recht frisch in der Psychologie. Also, ne, das waren ja noch nicht viele Leute, die dazu gearbeitet haben. Und da dachte ich, na super, dann gucke ich doch mal. Da habe ich mich dann in Köln beworben, habe mich für Köln entschieden und bin dann auch bei genau dieser Person, also Roland Imhoff, gelandet und habe da bei ihm erstmal in einem Projekt als wissenschaftliche Mitarbeiterin schon im Master gearbeitet. Da ging es um Repräsentation des Holocaust in Deutschland und Israel. Also wie erklären sich Menschen den und was sind da so die Konsequenzen von. Und dann haben wir aber immer auch schon ganz viele Projekte gemacht zum Thema Verschwörungsdenken und da weiter dran gearbeitet, weil es auch wissenschaftlich total spannend war. Ne? Also und so eine Disziplin quasi mitzuentwickeln und aufzubauen von Anfang an ist halt auch echt interessant.
Voll. Und du warst ja dann eigentlich, dadurch, dass ihr so ein paar Jahre Vorlauf hattet sozusagen, viele haben ja dann angefangen, sich erst während Corona mit dem Thema zu beschäftigen, eine der wenigen, die schon so wirklich was dazu sagen konnte. Es gab gar nicht so wahnsinnig viele, die sich mit dem Thema so gut auskannten. Und dann kam ja irgendwie so der Moment, da warst du schlagartig dann auf einmal gefragt. So, und warst auf einmal überall. Also das war wirklich irgendwie so in allen großen Medien warst du auf einmal. Wie kam das denn? Weil du wirkst jetzt eigentlich, und es ist als Kompliment gemeint, du wirkst jetzt eigentlich nicht wie jemand, den es so extrem in die Öffentlichkeit zieht oder der, die so ein ja, so extrem im Mittelpunkt stehen muss, wirklich als Kompliment gemeint. Es gibt ja Leute, bei denen merkt man das sofort. Wie kam das denn dann dazu, dass du auf einmal überall warst?
Das ist tatsächlich, also zum einen ist es mir schon immer ein Anliegen gewesen, dass Forschung kommuniziert wird. Also ich finde, gerade dadurch, dass Forschung meistens aus öffentlichen Geldern finanziert wird, finde ich irgendwie, also ich für mich persönlich, sehe dann irgendwie auch eine Verantwortung, dass Menschen wissen, was treibt die Wissenschaft da denn eigentlich so, ne? Also das schon. Und Katharina und ich, wir hatten, ich glaube 2018 entschieden, dass wir, nee, das, oder 19, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Wie gesagt, irgendwie seit Corona ist alles irgendwie wabrig, was es halt angeht. Dann hatten wir uns entschieden, das Buch zu schreiben. Und ich dachte aber, wer liest das denn? Also wer liest denn so ein dickes Buch über ein Thema, was eher so ein bisschen nerdy ist? Ne, so die 10 Leute, die es interessiert.
Das ist das Buch Fake Facts, ne?
Genau, das ist Fake Facts. Und Fake Facts ist aber zufällig genau rausgekommen, als die Corona-Demos anfingen.
Ach was.
Ja, it's a conspiracy.
Ja, hast du das geplant hier?
Es gibt Leute, die glauben, ich bin schuld am ersten Lockdown.
Wow.
Bei so einem Lockdown kann man auch schön ein Buch lesen, da hat man viel Zeit.
Ja, ja. Genau. Genau, also ne, deswegen, also dadurch kam es, ich hatte auch schon, ich glaube, im Februar 2020 mit einem britischen Kollegen zusammen einen Artikel veröffentlicht, auch bei so einer Wissenschaftskommunikationsplattform, der einfach quasi schon gewarnt hat, dass das ein Thema werden wird und dass sich das auf Impfungen auswirkt und dass das Vorurteile befeuern kann und auch mit Gewalt einhergehen kann. Und der hatte auch eine enorme Reichweite, weil wir, glaube ich, die Ersten waren, die dazu was geschrieben hatten. Also ja, zum einen ist es also quasi der Zufall, dass das Buch rauskam. Und dann, dass wir recht schnell waren, auch Dinge zu schreiben und halt einfach Leute sich mit verschwörungsideologisch geprägten Gruppierungen auch überhaupt nicht auskannten und dann einfach so ein Rieseninteresse dann war, was passiert hier eigentlich, was ist hier los? Ja, und wenn man dann einmal anfängt, dann kommen auf einmal alle, aber das war wirklich wow. Also ich, dieses Pensum könnte ich jetzt auf jeden Fall nicht weiter so aufrechterhalten, wie es damals war.
Voll, ich kann mir vorstellen, dass das gerade für jemanden, der das nicht nur geil findet, so in der Öffentlichkeit zu stehen, echt bei so einem Thema ganz schön reinhaut. Also wenn ich mir so überlege, was ich habe mich auch ein paar Mal geäußert, aber natürlich lange nicht so oft und ich war auch lange nicht so gefragt, aber es kam halt einfach durch das Thema schon Anfragen. Ich habe mich ein paar Mal geäußert und ich habe mich gewundert, wie schnell die Leute da wirklich mir die also Sachen androhen oder mal vorbeikommen wollen. Oder ich stehe auf irgendeiner Liste, ich habe mitgemacht. So, und das, obwohl ich immer versucht habe, möglichst irgendwie zu sagen, das sind nicht alles irgendwie verrückte Leute und die sind auch nicht alle irgendwie total blöd oder so. Ne? Also solche, ja, und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das eine ziemlich heftige Zeit war, in der man ein ganz schön dickes Fell braucht, um da so durchzukommen. War das was, was du sowieso schon, wir haben jetzt ja schon gehört, als Kind warst du bei der Zahnärztin ganz schön rough. Ja, also das ist schon damals, obwohl die Spritzen nicht richtig gesetzt wurden, ganz schön dickes Fell. Ist das was du schon immer hattest oder kam das so mit der Zeit?
Also ich glaube, ich habe das Glück, an sich recht resilient zu sein, aber ich musste mir das schon auch aneignen. Also das ist jetzt nicht unbedingt cool, wenn man weiß, auf einmal wollen dann ganz viele Leute entweder vor die Nürnberger Prozesse schleppen oder gleich umbringen oder man kriegt irgendwelche sexualisierten Zuschreibungen oder irgendwelche antisemitischen Zuschreibungen. Und dann musste ich mir schon Strategien überlegen, wie ich damit umgehe, wie ich mich auch schütze davor. Also es gab auch Phasen, wo ich jetzt auf öffentlichen Veranstaltungen auch tatsächlich nur mit Personen, also Security oder mit, dass man irgendwie jemanden da hat, der guckt, wer ist denn da, weil die mich wirklich richtig, richtig blöd fanden. Also ich glaube, das war so, Frau ist ja immer so der Faktor, ne, dann wirst du nochmal mehr gehasst. Dann hatte ich ja auch noch rote Haare, dann war ich immer die Hexe.
Ja.
Und der Nasenring, das Nasenpiercing hat die Leute richtig wütend gemacht.
Ja, Jan hat, glaube ich, das ähnliche Problem mit seinem Nasenring,
So weird.
Ja, und ich, Ich hatte ja nur den Kleinen an der Seite, da das Septum hatte ich da noch gar nicht. Da jetzt, wenn die das sehen.
Ja, aber du hast immerhin keine roten Haare mehr.
Ja, aber das war echt, also, und auch so, wie das funktioniert. Also, ne, ich bin irgendwie so auf der einen Seite das abgrundtief Böse und dann bin ich aber auch ganz oft gesteuert gewesen durch irgendwelche Männer. Also zum Beispiel mein Doktorvater oder irgendwie Kollegen oder was weiß ich, weil als Frau kann ich ja nicht. Aber ja, also das soll man, also ich finde das schon wichtig, gerade auch wenn man so sieht, dass es ja immer mehr auch, ja, also zum einen Bedrohungen gegenüber Menschen gibt, die sich öffentlich äußern, aber ja auch der politische Druck gerade zunimmt, dass ganz oft vergessen wird, was Menschen wirklich auf sich nehmen, um sich öffentlich zu solchen Themen zu äußern. Also, ja. Ne, wird ein Christian Drosten, würde der das jetzt nochmal machen? Ich weiß es nicht, aber ich vermute,
hat dass er neulich gesagt, nee, würde er nicht machen.
Okay, ja, das wäre auch meine Vermutung gewesen. Ja.
Wegen dieser Anfeindung, oder?
Ja, wenn war man nicht mal mehr campen gehen kann und dann wird man ja auch politisch instrumentalisiert, ne? Also du sagst A und daraus wird dann irgendwas anderes gemacht, bei ihm ja nochmal mehr als bei mir, weil es ja auch um grundlegende Schutzmaßnahmen ging. Aber ich finde, dass es da einfach unglaublich wichtig ist, dass es eine Unterstützung gibt von Menschen, die sich äußern. Auch wenn wir jetzt über Desinformation sprechen, hat man auf einmal einen Staat gegen sich. Ne? Das ist jetzt nicht ein Spaziergang, sowas zu machen. Und je weniger Menschen ja was sagen, desto gefährlicher wird es ja für die Einzelnen.
Mhm, total. Wir hoffen, dass wir gleich in Lisas Teil noch so ein bisschen von deinen Erfahrungen profitieren können. Und du bist ja auch Notfallpsychologin. Vielleicht können wir da noch so ein bisschen was lernen darüber, wie wir selber alle ein bisschen resilienter, also ein bisschen widerstandsfähiger werden können. Jetzt würde ich sagen, gehen wir aber mal über zu den 5 schnellen Mythen.
5 schnelle Mythen.
Und zwar werde ich jetzt 5 Mythen vorlesen über Verschwörungserzählungen. Und du solltest nach Möglichkeit nur mit Ja oder Nein antworten. Wenn dir mal so ein Jein rausrutscht, ist das vollkommen in Ordnung. Aber dann werden wir später nochmal drauf zurückkommen. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Super. Mythos Nummer 1. Wer an Verschwörungserzählungen glaubt, ist nicht so schlau.
Nein. Doppelte Verneinung ist nein. Ne?
Ist dumm, hätte ich. Also Jan hat da ganz diplomatisch nicht so schlau geschrieben.
Ja,
super. Mythos Nummer 2. Es glauben immer mehr Leute an Verschwörungserzählungen.
Nein, aber mit einem Fragezeichen.
Nein, mit einem Fragezeichen, okay. Mythos Nummer 3. Gerade populistische Parteien profitieren von Verschwörungserzählungen und instrumentalisieren sie.
Yes.
Mythos 4. Verschwörungserzählungen und Fake News gibt es erst seit Social Media.
Nein, 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 nein.
Nein. Ein entschiedenes, achtfaches Nein. Mythos Nummer 5. Wer einmal in den Brunnen der Verschwörungserzählung gefallen ist, der kommt nicht mehr heraus.
Nein, das wäre ja schrecklich.
Sehr gut, dann ist das ja ein bisschen hoffnungsvoll gegen Ende. Gut, also danke für die 5 schnellen Mythen. Es gab jetzt eigentlich nur bei der einen ein Nein-Fragezeichen. Nein, gab es. Und zwar war das Mythos Nummer 2. Es glauben immer mehr Leute an Verschwörungen. Kannst du das so mal ein bisschen erläutern?
Das ist ja so eine Frage gewesen, gerade während Corona, ne, weil man ja theoretisch davon ausgehen könnte, dass einfach so ein Event wie eine Pandemie, Kontrollverlust, die dazu führt, dass Menschen mehr an Verschwörungen glauben. Und es gibt ein Paper, das, ich weiß gar nicht mehr, so 2022 oder so rausgekommen ist, das hat mal versucht, so alle Daten, die wir haben, oder die sie gefunden haben, zusammenzufassen und zu gucken, gibt es diesen Anstieg eigentlich? Mhm. Und ihre Quintessenz ist nein, es gibt keinen Anstieg über einen längeren Zeitraum, jetzt gar nicht nur pandemiebezogen. Ich finde aber, und da können die ja nichts für, dass das gar nicht so leicht zu sagen ist, weil Punkt 1 ist, also es gibt zum einen in der Psychologie Erhebungen mit der sogenannten Verschwörungsmentalität oder man kann auch Ideologie sagen, also einer eher vielleicht stabileren Weltsicht oder vielleicht sogar einer Persönlichkeitseigenschaft oder sowas, die da ist. Und da würde man jetzt gar nicht so doll erwarten, dass so ein Event wie eine Pandemie das so ganz stark ins Schwanken bringt, sondern dass das eher stabiler ist. Da gibt es auch neuere Meta-Analysen, also so Zusammenfassungen von Studien, die zeigen auch, ne, dass sowas wie ein Kontrollverlust das nicht verändert. So, das haben wir. Dann haben wir aber auch den Glauben an konkrete Verschwörungen. Also ne, 9-11 was ein Inside-Job oder der Tod von Lady Diana.
Oder die Mondlandung war nicht real.
Oder die Mondlandung, genau. Und da ist aber dann die Frage, also zum Beispiel nehmen wir mal den Tod von Lady Diana. Ich bin 84er Jahrgang. Ich erinnere mich noch, wie das im Radio kam und der Schock war und so weiter. Jemand, der aber 15 Jahre später geboren ist, für den ist das ja jetzt nicht mehr so relevant, ne? Also Prinz William, als ich Kind war, war der in allen Bravo-Zeitungen drin.
Kann man sich nicht mehr vorstellen.
Genau, ne? Aber das war so. Und wenn jetzt heute weniger daran glauben, heißt das, es glauben weniger Leute an Verschwörungen oder ist die einfach nicht mehr so relevant? Mhm. Und ich fand die Ergebnisse von dieser einen Studie, die das sagt, waren auch so ein bisschen, ja, irgendwie so durcheinander und bei manchen gab es, aber bei den meisten gab es keinen Anstieg und so weiter. Und das hat einfach ganz viel auch mit der schlechten Datenlage zu tun. Mhm. Und was wir zum Beispiel aber auch gesehen haben, und also also CEMAS hat Erhebungen gemacht zu so russischer, prorussischer Propaganda und Verschwörungssachen. Und da haben wir zum Beispiel einen Anstieg gesehen von, April 2022, also zwei Monate oder anderthalb Monate, nachdem die russische Vollinvasion in die Ukraine begann.
Ja.
Und dann haben wir im Oktober nochmal erhoben und da war auf allen Aussagen ein signifikanter Anstieg, der auch auf der Höhe blieb. Und das gleiche Ergebnis haben auch zum Beispiel Cornelia Beetsch, das ist auch eine Psychologin, die hatte so ein ganz großes Datenprojekt zu Corona gemacht und die hatten auch so Aussagen mit drin und die haben diesen Anstieg auch gefunden.
Okay.
Und das
deswegen genau, nein, Fragezeichen, dann, ja.
Genau, das ist halt, also diese ganze Forschung, die Skalen, die wir hatten am Anfang, war totales Chaos und Durcheinander und irgendwie, ne, was ist das eigentlich für ein Konstrukt, mit dem wir arbeiten? Und das merkt man jetzt eben auch. Also das heißt, ich finde, man kann das immer noch nicht so gut sagen und ich würde schon, also es würde mich nicht überraschen, wenn es gerade so mit diesem ganzen Chaos der Welt, das wir gerade erleben, ne, das sich ja auch zum Beispiel in den USA ja auch nochmal mehr potenziert, dass das nochmal tatsächlich das befeuern könnte. Wir bräuchten aber irgendwie mal eine systematische Datenerhebung langfristig, um das tatsächlich besser machen zu können.
Ich wollte es noch einmal für mich zum Verständnis zusammenfassen, also das Problem ist, wenn man jetzt nach einzelnen Verschwörungserzählungen fragt, über einen längeren Zeitraum, also über 20, 30, 40 Jahre, dann kann man nicht, also manche Verschwörungstheorien sind halt in den 80ern irgendwie populär gewesen, andere in den 90ern, andere in den 2000ern. Und dann kann ich total schwer nur untersuchen, ob es überhaupt einen Anstieg gibt an, also ob immer mehr Leute an Verschwörungserzählungen glauben, weil ich gar nicht so ein einheitliches Maß dafür habe. Das ist das, was fehlt, weil zum Beispiel so dieses zur Verschwörungsmentalität, also zu so einer ganz grundlegenden Veranlagung für Verschwörungserzählungen, das gibt es noch gar nicht so lange. Das gibt es erst seit ein paar Jahren. Und sowas bräuchten 2014, wir eigentlich. Ja. Genau. Und sowas bräuchten wir eigentlich, um überhaupt langfristig eine Aussage treffen zu können, weil sonst muss ich immer einzelne Verschwörungserzählungen rausgreifen.
Ja, beziehungsweise ist halt die Frage, ob diese Verschwörungsmentalität, also diese Persönlichkeitseigenschaft oder Haltung oder was auch immer, ändert die sich so doll durch externe Events, also wie ein Krieg oder eine Pandemie? Oder ist die nicht so eine stabile, mehr oder weniger Weltsicht? So, ne? Also da könnte man halt sagen, dass man das intraindividuell, also im Menschen selber erhebt, also jemanden über 30 Jahre begleitet und das mal sich anguckt, das wäre total spannend. Aber genau, wir haben da ganz viele Herausforderungen.
Heißt das dann, es gibt Leute, die einfach aufnahmefähiger oder für Verschwörungstheorien sind und Verschwörungserzählungen?
Genau, also die Verschwörungsmentalität kannst du definieren als ein generalisiertes Misstrauen gegenüber denen da oben. Also alle die du mit Macht assoziierst. Das können Gruppen sein, die wirklich Macht haben, also Politikerinnen zum Beispiel. Auch Journalistinnen haben ja eine gewisse Form von Macht, jetzt nicht die Weltmacht, aber trotzdem können sie ja Diskurse beeinflussen. Aber auch Gruppen, denen das zugeschrieben wird. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Antisemitismus denke, im Antisemitismus wird ja Jüdinnen und Juden auch eine enorme Macht zugeschrieben. Das unterscheidet ihn ja zum Beispiel vom Rassismus. Dass da eben diese ganz machtvolle Gruppe erschaffen wird in den Köpfen der Menschen. Die Verschwörungsmentalität sagt halt, die generelle Tendenz an Verschwörung zu glauben vorher unabhängig davon, was der konkrete Inhalt ist.
Und das ist auch ein Thema, zu dem du forschst im CEMAS? Oder also woran arbeitest du da genau oder woran forscht das CEMAS?
CEMAS ist eine gemeinnützige Organisation und unser Fokus ist der digitale Raum. Wir haben halt gesagt, als wir uns gegründet haben, dass es aus unserer Sicht, also uns gibt es seit 2021, also dass es zu wenig Expertise gibt, was menschenfeindliche Ideologien angeht im digitalen Raum. Und wir haben uns da immer an der Schnittstelle Wissenschaft, Zivilgesellschaft gesehen, also weniger aktivistisch, als dass wir Daten erheben und eben datenbasiert versuchen, auch Empfehlungen auszusprechen. Ne? Und da haben wir unterschiedliche Projekte. Wir haben zum Beispiel eine Datenbank zu Rechtsterrorismus veröffentlicht, wo wir alle Fälle von Rechtsterrorismus in Deutschland seit der Selbstenttarnung des NSU, also der Neonazi-Gruppe, dokumentiert haben. Das gab es so vorher nicht. Das sind über 50, fand ich tatsächlich selber erschreckend. Also wir sprechen von Rechtsterror, nicht nur Rechtsextremismus.
Ja.
Oder haben jetzt auch verschiedene russische oder prorussische Desinformationskampagnen zur Bundestagswahl aufgedeckt. Da kann man dann die Muster erkennen, ne, wie die so funktionieren. Genau, so haben wir da eine recht breite Themen, die wir abdecken, rund um eben alles, was die Demokratie angreift im Endeffekt.
Und ihr beratet dann auch PolitikerInnen oder die Bundesregierung im Kampf oder im Prävention von solchen Verschwörungserzählungen oder von solchen Desinformationskampagnen?
Genau, also wir beraten Politik, Behörden, Ministerien, Medien, die fragen sich ja auch immer, ne, wie bebilder ich Nazis, wenn ich keine Springerstiefel nehmen möchte, zum Beispiel. Und haben da auch immer auf unserer Seite ganz viele Reports, die kann man auch natürlich kostenlos runterladen. Also da sind dann sogenannte Policy-Empfehlungen, also ne, wie könnte die Politik auf Dinge reagieren, was wäre da wichtig oder auch Empfehlungen für Medien oder eben inhaltliche Reports. Wir haben beispielsweise auch mal eine Zusammenstellung gemacht von allen Angriffen auf CSDs, die es letztes Jahr gab, weil es ja da auch nochmal die stärker in den Fokus von Neonazis geraten sind, so gerade so jüngere Neonazi-Gruppen, und es gab aber keine Systematik, und da haben wir uns hingesetzt und das System, beziehungsweise ein Kollege, systematisch erstellt, dass man mal eine Übersicht hat, was passiert da eigentlich gerade.
Also CSD, ganz kurz nur Christopher Street Day für die, die sich gerade gewundert haben, genau.
Also eine Veranstaltung für queere Menschen. Eine Straßenparade, oder? Könnte man so sagen. Also es ist wie Karneval ein bisschen.
da würden jetzt einige widersprechen. Es ist nicht nur eine Party.
Okay, natürlich ist es nicht nur eine Party.
Ein aktivistisches
Karneval Event, sagen ja auch Leute, ist nicht nur eine Party. Karneval ist ja auch politisch und bla bla bla. Okay, gut.
Es gibt politischen Karneval.
Ja, okay, aber so, das war so Straßenkarneval in Köln, das ist auf jeden Fall.
Sehr gut.
Ich war Raubkatze an Karneval.
Sehr gut.
Ich möchte mein Wortwitz-Kostüm hier kurz nennen.
Ja.
Also eine Mischung aus Dieben und Katze, also Raubkatze.
Ich wollte nämlich gerade sagen, relativ unkonkret für eine angehende Tierärztin. Raubkatze. Ich bin Tier.
Großartig. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich auf den Karneval gekommen bin. Achso, weil du über den CSD gesprochen hast.
Ja.
Genau, du hast gerade gesagt, es gibt so Policies, die man bei euch auf der Website runterladen kann. Aber bestimmt gibt es auch so Momente manchmal, wo die Politik irgendwas macht und du schlägst nur so die Hände über dem Kopf zusammen und denkst dir, oh nee, jetzt, das wird ja gefundenes Fressen sein für die Leute, die jetzt wieder im Internet irgendwelche Sachen schreiben. Was sind so die typischen Fehler, die in der Politik immer mal wieder passieren und die so eine Reaktion bei dir auslösen?
Generell würde ich sagen, was ich schon frustrierend fand, ist, dass ich oft das Gefühl hatte, dass so diese verschwörungsideologisch und rechtsextrem geprägten Proteste in der Corona-Zeit nicht richtig ernst genommen wurden. Also es gab zwar so ein bisschen, also so ein großes mediales Interesse und gesellschaftliches Interesse, ich habe das Gefühl aber oft eher ein bisschen so wie, man geht in den Zoo und guckt sich so diese in Anführungsstrichen Verrückten an. die jetzt wieder, weiß ich nicht, sich irgendeinen String-Tanga als Maske über den Kopf ziehen und ein bisschen Saß muss sein singen. Aber was einfach, das war ein Liedtext.
Ja, ich weiß.
Es gab einfach ganz wenig Mut, dem demokratisch was entgegenzusetzen. Mhm. Und ich vertrete nach wie vor die These, dass die AfD auch deswegen jetzt so stark ist, weil sie in der Corona-Pandemie diese Zeit und diese Proteste für sich nutzen konnte. Sie sind halt dann zu den Demos gegangen, haben sich als die Kümmerer inszeniert, die wirklich da sind. Am Anfang wussten die ja auch nicht, wie die mit Corona umgehen sollten. Und dann irgendwann haben sie sich so als, gibt es auch als Zitat von der AfD Berlin, parlamentarischer Arm der Querdenken-Demos dargestellt.
Wow, und okay.
So, ne? Und da ist ganz viel gebrochen und hat auch ganz viel Normalisierung des Rechtsextremismus stattgefunden. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das wird bis heute nicht verstanden und nicht gesehen, weil die meisten auch gar nicht mehr Bock haben, sich mit Corona auseinanderzusetzen. Das ist so ein Ding. Und ich kann das, also ist ein bisschen blöd, weil an sich finde ich das ja nicht verkehrt, aber ich kann das Wort Medienkompetenz auch nicht mehr so doll hören. Also ich bin für Medienkompetenz, deswegen ist das gerade so ein bisschen zweischneidiges Schwert für mich selber, was ich sage. Aber immer, wenn was nicht gut läuft, wird nach einem Schulfach geschrien.
Ja.
So, das ist ja echt so, ne? Also egal, was es ist, die Schule muss alles lösen. Es sind ja auch immer nur Jugendliche das Problem, Erwachsene ja anscheinend nie.
Und dann Erwachsene können das immer, alles, ja.
Genau. Alle super, alle richtig gut. Und dann soll das immer alles mit Medienkompetenz gelöst werden. Und
ja.
Ich weiß nicht, also das unterstellt ja auch, dass die Leute zu doof sind und das, also in Anführungsstrichen, ja, ne, sieht man
die
jetzt
im Podcast. Die
können
das halt einfach nicht, ja, genau. Ja.
Genau, weil die es nicht können, glauben die daran, aber dass die das vielleicht glauben wollen oder, ne, dass das die Weltsicht bestätigt. Also ich meine, man sieht es doch, es gibt doch so viele Studien, die sich auch damit beschäftigen, irgendwie gerade so in den USA, ne, dass man bei den Anhängerinnen der Republikaner gewisse Dinge stärker findet als bei Demokraten. Also das hat doch ganz viel mit politischer Orientierung zu tun und mit Ideologie und mit Weltsicht und nicht nur mit, die sind nicht klug genug, Medien richtig zu lesen.
Ja, das verstehe ich, ja. Also ich meine, so. Corona ist jetzt, ja, also ich will nicht sagen, Corona ist vorbei, aber Corona spielt jetzt nicht mehr so eine große Rolle in unserem Leben. Aber trotzdem haben die Leute ja aus anderen Gründen gerade Angst. Also nicht nur Leute aus der rechten Bubble, sondern also alle eigentlich. Also ich meine, in den USA, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Also News aus den USA machen ja einen schon einen Puls von 120, wenn man nur die New York Times App aufmacht. Bei mir ist es zumindest so. Klimakrise, Frauenrechte werden immer weiter eingeschränkt und so weiter und so fort. AfD haben wir angesprochen. Was kann man überhaupt machen, damit man nicht einfach nur im Bett liegen bleiben möchte? Vor allem du jetzt als Notfallpsychologin. Also wenn man jetzt wirklich keine Lust mehr hat, das Handy aufzumachen, Nachrichten zu schauen, man möchte nur die Decke über den Kopf ziehen. Was macht man da?
Ich erlebe das bei ganz vielen Menschen, ne? Auch das Thema Krieg und wie geht man damit eigentlich um? Das sind ja auch ganz viele Dinge so. Und ich glaube, auch wenn es trivial klingt, das erstmal für sich anzuerkennen, dass das viel ist und dass einen das belastet und dass man vielleicht auch mal einen Tag die Decke über den Kopf ziehen möchte, finde ich auch wichtig, weil was ja ganz oft passiert ist, wir sind in Social Media unterwegs und da schreit uns jemand an und sagt, die Klimakrise und wir müssen dringend was machen und wir sind die letzte Generation und der Nächste erzählt mir dann was zum Thema Rechtsextremismus und zu Rassismus oder Antisemitismus und das geht die ganze Zeit so weiter und dazwischen habe ich irgendwie ein nettes Hundevideo. Und wir haben ja überhaupt keine Zeit, das irgendwie mal zu verarbeiten und in Ruhe auch vielleicht mal zu fühlen, was macht das denn gerade mit mir, wenn ich Bilder von Kindern im Krieg sehe oder wenn ich damit konfrontiert werde, dass wir gewisse Klimaziele nicht einhalten und es irgendwie anscheinend gerade auch nicht so relevant ist. Und ich glaube, da auch wieder mehr hinzukommen, langsamer Nachrichten zu konsumieren, das klingt vielleicht jetzt so ein bisschen, wie die alte Frau sagt, geht mal weniger, geht weg auf Social Media. Aber gerade für so komplexe, schwierige Themen, sich den Raum zu geben, zu fühlen, halte ich für einen total wichtigen ersten Schritt, weil sonst, ne, kommt das immer und bleibt irgendwie so als unangenehmes Bauchgefühl und der Stress steigt und irgendwie wird man immer ausgelaugter und man weiß nicht so richtig, wo soll man eigentlich hin. Es gibt eine Theorie, die ich total großartig finde, weil sie auch so leicht anwendbar ist, auch für ganz viele Bereiche, und das ist der Kohärenzsinn von Antonovsky. Antonowski, ein Psychologe, der eigentlich zu was ganz anderem geforscht hat und die quasi über Zufall entdeckt hat. Mhm. Und sagt, in hoher Kohärenz sind, hilft uns, auch schlimmste Situationen zu bewältigen. Also das ist zum Beispiel auch der Ansatz in der Notfallpsychologie. Also wenn ein Autounfall ist oder ein Terroranschlag, dann ist das auch so eine grundlegende Theorie.
Und was ist ein Kohärenzsinn? Also, oder da bist du gerade dabei,
genau,
zu erklären?
Da komme ich jetzt genau hin, genau, weil das Wort kennt man nicht.
Nee,
ne, viele kennen nicht. Resilienz, und ich finde, Kohärenz ist Resilienz in klarerem Konzept und ein bisschen cooler.
Okay.
So, und der Kohärenzsinn hat drei Säulen. Und die erste Säule ist, ich muss Dinge verstehen, um sie bewältigen zu können. Also zum Beispiel zu verstehen, warum wählen Leute in den USA eigentlich gerade Trump? Warum interessieren sich vielleicht gerade weniger Leute für den Klimaschutz? Da sind wir wieder bei vielleicht langsamere Dinge konsumieren, Bücher lesen oder sich die Zeit nehmen, sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Das haben ja in Corona auch ganz viele Leute gemacht. Die haben zum Beispiel den Podcast mit Christian Drosten gehört. Ne? Hätte man sich vorher vielleicht jetzt auch nicht vorstellen können, dass man sich alle zwei Wochen kam der, glaube ich, einen Virus-Podcast anhört, aber in Corona hat man das gemacht und das hilft schon mal bei der Bewältigung. So, ne? Und das ist eine Säule. Die zweite Säule ist, dass man sich überlegt, was kann ich eigentlich tun? Also ich habe zum Beispiel, ich bin davon ausgegangen, dass Trump die Wahl gewinnt. Also habe ich mir überlegt, was kann ich denn machen? Und ne, habe dann so einen Infopost für Instagram vorbereitet, wie geht man denn damit um, wenn politisch was so Schlimmes passiert. Und als er dann wirklich gewonnen hatte, wusste ich, was ich tue. Nämlich diesen Post absetzen. Wenn es nicht gewesen wäre, irgendwann wäre schon was anderes Schlimmes passiert. So doof, wie es klingt, aber hätte ich dann anders benutzen können. Aber ne, dadurch wusste ich, was mache ich. Ich habe also vorgearbeitet. Und das kann man sich ja auch überlegen. Ne? Gehe ich zu Demos? Engagiere ich mich ehrenamtlich? Was will ich eigentlich gerade tun?
Und ziehe ich aus Deutschland weg?
Ja, bitte. Also ich glaube, wenn noch nicht, dann nicht. Wir brauchen ja nur Leute, die sich einsetzen.
Ja.
Aber genau, ne? Aber genau, dass man da wirklich so Handlungspläne macht.
Ja.
Und der dritte Punkt ist der Sinn. Warum mache ich das Ganze eigentlich? Menschen, die Kinder haben, die können das oft ganz einfach beantworten, weil ich will, dass meine Kinder in einer tollen Welt aufwachsen. Ne? Aber das gibt auch andere Gründe. Also mir hat, eine Frau, die sagt, ich engagiere mich, weil ein Freund von mir, der verstorben ist, dem war das so wichtig und ich halte so das Gedenken an ihn hoch. Mhm. Also, dass man sich mit diesen Fragen beschäftigt. Und wenn man diese drei Säulen quasi bespielt, kommt man schon mal durch schlimme Zeiten besser, als wenn man das nicht hat, und das steigert den Kohärenzsinn.
Dankeschön. Okay. Also das probieren wir mal aus. Preppen wir uns für alle möglichen Situationen. Okay, die Abschlussfrage jetzt nochmal. Was sollten denn mehr Leute über Verschwörungserzählungen wissen? Jetzt noch, kannst du noch mal einen raushauen, sozusagen, die wichtigste Info.
Der Glaube an Verschwörung ist keine psychische Erkrankung. Das finde ich sehr wichtig. Ideologien sind keine psychische Erkrankung.
Das wäre auch ein guter Mythos gewesen, den wir, oder? Wäre auch ein guter Mythos gewesen, den wir präsentieren hätten können.
Ja, es gab ja auch den Mythos mit Leute, die daran glauben, sind dumm, den du ja sehr stark verneint hast. Also es könnte jedem passieren. Fatalistisch aufhören.
Ich glaube, es kommt halt echt immer drauf an, es muss halt quasi das in Anführungsstrichen richtige Thema kommen. Ne? Mhm. Also das ist ja auch bei Fake News so. Also ne, wenn halt das Sachen sind, die du überhaupt nicht glaubst, dann funktioniert Desinformation auch nicht und dann wirst du nicht beeinflusst. Aber wenn da was kommt, was so, ne, der Kandidat, den du doof findest oder was weiß ich, dann.
Ja.
Da sollte man auf jeden Fall besonders vorsichtig sein bei dem, was einem eh schon gut gefällt. Ne? Da ist man besonders anfällig. Vielen, vielen Dank, Pia, dass du dabei warst. Es war sehr cool, mit dir zu sprechen. Hat mich sehr gefreut. Gerade auch, weil ich mich jetzt gar nicht mehr so seit ungefähr einem Jahr gar nicht mehr so viel mit dem Thema beschäftige. Es ist cool, da nochmal so ein bisschen einzusteigen. Folgt Pia unbedingt auf den sozialen Medien. Wir verlinken das alles in der Episodenbeschreibung und schaut euch auch gerne mal ihre Bücher an. Die sind, wie gesagt, total gut geeignet, wenn man den Einstieg ins Thema wagen möchte, aber vielleicht so ein bisschen Angst hat, dass man ja irgendwie noch gar nichts dazu weiß und dann ist es vielleicht überfordernd. Da sind diese Bücher echt gut geeignet, um auch ohne viel Vorwissen ein bisschen einzusteigen ins Thema. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert gerne unseren Podcast Was los Wissenschaft, um keine Folge mehr zu verpassen. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge, natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Und ganz wichtig, es wäre echt super, wenn ihr uns eine Bewertung geben könntet. Das hilft uns total weiter, das pusht den Algorithmus und das freut uns natürlich auch persönlich total. Und ansonsten schaut gerne bei unseren oder auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, auf den vom Podcast, auf Lisas und auf meinem Kanal. Die findet ihr auch alle in der Beschreibung. Und ganz zum Schluss, wie immer, wenn ihr Themenwünsche habt oder Feedback da lassen wollt, dann schreibt uns einfach in den Kommentaren. Da würden wir uns freuen. Tschüssi.
Ciao, Dankeschön.
Tschüss.